Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. In meinem Podcast spreche ich mit Menschen, die entweder selbst an Parkinson erkrankt sind oder mit ihren Angehörigen. Ja, und mich erfüllt es immer wieder mit großer Dankbarkeit, wenn Menschen ihre persönlichen Geschichten mit mir und schließlich auch mit uns allen teilen. Denn es braucht schon eine Menge Mut, sich so offen zu zeigen. Mut machen, das ist eines meiner Ziele mit diesem Podcast. Denn vielen Menschen, die an Parkinson erkranken, fehlt vor allem anfangs der Mut und die Zuversicht, dass das Leben mit der Erkrankung tatsächlich auch lebenswert bleiben kann. Lars Rokita ist heute mein Gast und zumindest alle Menschen, die in irgendeiner Form bei Ping Pong Parkinson aktiv sind, haben diesen Namen ganz sicher schon einmal gehört. Lars sieht man meist fröhlich lächelnd, voller Tatendrang und immer ein freundliches Wort auf den Lippen. Und ich könnte euch jetzt ganz viel von diesem wunderbaren Menschen erzählen, aber ich denke, das soll er besser selbst tun. Und so wünsche ich dir einfach viel Freude und Inspiration mit diesem Podcastgespräch. Guten Morgen, lieber Lars. Ich freue mich sehr, dass ich dich heute in meinem Podcast begrüßen darf. The one and only Lars Rokita. Herzlich willkommen.
Nicht so viel, bitte. Vielen Dank und guten Morgen, Katrin. Schön, dass du mich in die Serie deiner Podcast-Folgen aufgenommen hast. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, ich freue mich drauf. Lars, worüber hast du heute schon gelacht?
Ich habe heute Morgen um, ich glaube, 7 Uhr den ersten Anruf heute Morgen bekommen von einem Ping-Pong-Parkinson-Kollegen. Und die hat mir eine sehr schöne Nachricht mitgeteilt. Und zwar ging es leider um den Tod von unserem Christopher Tütz. Die Familie hat ja initiiert, dass zum Tode keine Blumen gespendet werden sollen, sondern für den Ping-Pong-Parkinson-Förderfonds Geld gespendet werden soll. Und da hat er mir eine Summe mitgeteilt, die da bisher zusammengekommen ist. Und darüber war ich sehr, sehr erfreut. Und sage an dieser Stelle an alle Dankeschön, die dazu beigetragen haben, dass so viel Geld zusammengekommen ist.
Ja, ach toll, das freut mich sehr zu hören, dass es so viel in Bewegung gesetzt hat. Ja, sehr schön. Dann bist du also um 7 schon dabei, schon WhatsApp-Nachrichten und Telefonate zu führen.
Seit 6 heute Morgen.
Genau, da sind wir schon beim Thema, weil Menschen mit Parkinson schlafen ja meistens nicht ganz so gut. Manche schlafen spät ein, manche wachen früh auf. Du bist jetzt selber schon seit 10 Jahren an Parkinson erkrankt. Wie hat es denn damals bei dir angefangen?
Das kann ich dir genau sagen, Katrin. Es war der 14.07.2015. Da bin ich morgens wach geworden, hatte das Gefühl im linken Arm, dass ich einen Schlaganfall habe. Es war alles taub und bin daraufhin ins Krankenhaus, in die Notaufnahme gekommen. Und in der Notaufnahme hat man aber relativ schnell festgestellt, dass es kein Schlaganfall war, sondern dass man in eine andere Richtung diagnostizieren wird. Und zwar, man hat gesagt, dass sie nur in eine Richtung untersuchen, und zwar Richtung Parkinson. Und bin dort eine Woche lang im Krankenhaus geblieben, bin am 22.07. genau an meinem 49. Geburtstag mit der Diagnose Parkinson nach Hause gekommen. Naja, also in dem Moment war es natürlich ja, ein Schlag ins Gesicht, das ist einfach so. Aber ich sitze hier, ich sitze noch gerade und bin dankbar für das, was ich noch alles bisher ja, mitbekommen habe.
Ja, man wünscht sich natürlich zu seinem Geburtstag eher was anderes, als mit einer Diagnose wie Parkinson aus dem Krankenhaus zu kommen. Wie war denn so deine Gefühlswelt damals, wenn du da nochmal zurückgehst? Was hast du für Sorgen gehabt, für Ängste oder hast du das eher so auf dich zukommen lassen?
Also in dem Moment war es natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht mit einer solchen Diagnose, mit der man vorher vielleicht im Fernsehen mal was oder in der Zeitung vorher was gehört hat. Aber ich bin doch eigentlich recht gestärkt aus dem Krankenhaus entlassen worden, dass es nicht gleich das Ende ist sozusagen. Ich habe eine große Unterstützung gehabt hier zu Hause mit der Familie, mit dem Freundeskreis und die haben mich relativ stark in einer sehr verwirrten Gefühlswelt aufgefangen, sodass ich relativ schnell wieder klar in Gedanken war und ja, einfach so weitergelebt habe, dass ich habe es, aber ich habe es eigentlich doch nicht. So habe ich eigentlich von Beginn an mit der Krankheit gearbeitet oder beziehungsweise gelebt. Und eigentlich immer weiter nach vorne gedacht.
Du hast also, auf wie ich raushöre, offen darüber gesprochen von Anfang an.
Ja, war von Beginn an mein Thema, das zu teilen, das mitzuteilen, ohne zu wissen, was danach eventuell kommen könnte. Aber ich habe da jedenfalls von Beginn an offen drüber geredet, was nicht immer meine Stärke ist.
Und wenn ich da nochmal reinhaken kann, weil ich weiß, dass viele Leute sich immer Sorgen machen darum, gerade wer neu erkrankt, überlegt sich, wem sage ich es, wem sage ich es nicht. Was hast du für Erfahrungen damit gemacht, offen damit umzugehen?
Nur weg positive. Natürlich auch bedauern, was ausgesprochen wurde, aber ich habe bisher keine negativen Erfahrungen damit gemacht und so soll es weitergehen.
Ja, das ist schön zu hören. Ich glaube nämlich auch, dass vieles sich eher in unserem Kopf abspielt, viele Sorgen und Ängste. Natürlich ist es manchmal auch nicht so einfach, je nachdem, in welchen Konstellationen man so lebt und arbeitet, darüber zu sprechen. Aber aus meiner Erfahrung ist es eigentlich auch so, dass es immer gewinnbringender ist für alle auf lange Zeit, wenn wir einfach offen darüber sprechen können. Ne? Und schön, wenn man Menschen an der Seite hat, die das auch mittragen. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Das sehe ich genauso. Und wie gesagt, von Beginn an offen mit umgegangen. Hatte ich gestern Abend gerade das Thema wieder. Wir hatten hier in unserer Kreisstadt in Nienburg hatten wir die Sportgala des Jahres und ich hatte den Button on, Parkinson-Patient. Mhm. Meine Frau war der Meinung, wir müssen so etwas mal entwerfen. Und den habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer öffentlich getragen, wenn ich irgendwo war. Und da kann man sicherlich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ich habe jedenfalls nur positive Erfahrungen mit diesem Button gemacht. Wurde auch angesprochen, was ist denn Parkinson zum Beispiel oder wie zeigt sich das? Mhm. Und da ich ja auch relativ viel unterwegs bin, auf Turnieren zum Beispiel von Ping-Pong Parkinson, und fahre Zug und im Zug ist das auch immer eine sehr große Hilfe. Es ist angenehm, damit offen umzugehen. Also auch durchweg nur positive Erfahrungen. Nicht nur mit diesem Button, aber eben, wie gesagt, mit dem Thema Parkinson von Beginn an offen umzugehen.
Ah ja, okay, spannend. Also du hast es tatsächlich so als Button. Weil im Podcast kann man ja nicht sehen, man kann nur hören. Du hast also so einen Button kreiert, den man sich so anpinnen kann an seine Sachen. Der hat einen gelben Hintergrund und darauf ist so eine schwarze, ein bisschen zitternde Hand zu sehen und drüber steht Parkinson-Patient. Sodass man sozusagen, wie es bei einem Blindenzeichen ist, dass man sowas an der Kleidung tragen kann, um vielleicht in solchen Situationen, wenn man es vielleicht auch braucht, wie du sagst, Zugfahren, auch beim Flugverkehr, ne, wo man vielleicht auch schnell mal Unterstützung und Hilfe braucht, kann das eine gute Hilfe sein, ja. Das ist ja spannend. Parkinson-Patient ist ja im Englischen auch Parkinson-Patient. Es wird ja genauso geschrieben, deswegen ist es ja sowohl als in Deutsch als auch in Englisch zu verstehen.
Genau.
Gut durchdacht. Grüße an die Frau.
Lieben gerne. Heißt auch Katrin.
Ah ja, schön. Das passt ja. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, ich hätte gern auch so einen Button oder ich will mal wissen, wie der aussieht, wie machen wir das? Können die sich bei dir melden?
Ja.
So, dann jetzt 500 E-Mails einlassen. Nein, nee, bestimmt nicht. Sonst müssen wir irgendwo eine Verteilstelle einrichten. Kriegen wir hin. genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber das war eine spannende Sache, glaube ich. Ich wollte dich noch fragen, du bist ja jetzt seit fast 10 Jahren dabei mit Parkinson. Es ist ja schon eine relativ lange Zeit. Wenn du so zurückschaust von damals bis heute, was hat sich denn da für dich verändert? Weil ich nehme dich so wahr, wie ich dich kenne, eigentlich, ich sehe nicht viel von Parkinson bei dir, ehrlich gesagt.
Es wird mir häufig gesagt, dass man es mir nicht ansieht, dass ich Parkinson habe, dass ich Parkinson bereits seit fast 10 Jahren habe. Sieht man mir nicht an. Ich kann aber bestätigen, ich hab's und ich merke es auch, dass es eigentlich immer im Laufe der letzten 2 Jahre, würde ich mal behaupten, etwas mehr geworden ist. Die Bewegung ist etwas eingeschränkter geworden und ja, das ein oder andere Symptom hat sich mir mehr gezeigt. Also ich kann nur sagen, es ist mehr geworden, aber ich fühle mich immer noch gut und bin nach wie vor dankbar, dass es so ist, wie es ist. Denn meine Befürchtung am Anfang im Jahre 2015 nach der Diagnose, das war schon eine andere. Wie entwickelt sich die Krankheit? Wie schnell entwickelt sich der Parkinson weiter voran? Das waren schon meine größten Sorgen und Ängste damals. Wenn ich aber das heute sehe, was ich noch alles machen kann und mitbekommen kann und was ich neu erleben darf, dann sind 10 Jahre noch gut.
Du bist ja noch super fit und bist ja noch sehr, sehr engagiert. Da kommen wir gleich nochmal zu, was du so alles machst. Vielleicht gehen wir nochmal kurz in dein Berufsleben. Du warst lange im Finanzbereich tätig.
Ja.
Erzähl uns doch mal, was du genau gemacht hast und wie sich dein Job nach der Diagnose mit der Erkrankung vereinbaren ließ.
Ich habe im Jahre 1983 Bankkaufmann gelernt und habe dann 15 Jahre lang in der gleichen Bank weitergearbeitet. Nach den 15 Jahren habe ich den Wechsel gewagt in die Selbstständigkeit, war dann aktiv für die Bausparkasse Schwäbisch Hall und habe dann nicht mehr direkt in der Bank gearbeitet, sondern war selbstständig und das war 23 Jahre lang. Und habe in der Bank dann am Ende ausschließlich alles, was mit Hausfinanzierung, Baufinanzierung, Modernisierung, Sanierung zu tun hat, habe ich in der Bank direkt bearbeitet. Also ich war bald nicht mehr angestellt in der Bank, aber in der Bank weiterhin gearbeitet. Und das war so bis zum Ende meine,
ja,
meine Aufgabe. Ich habe immer gerne gearbeitet, habe immer gerne auch viel gearbeitet. Ich habe immer gesagt, von 8 bis 8 bin ich erreichbar. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe tolle, tolle Kollegen gehabt, auch zum Ende hin, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe.
Ach, schön.
Das ist einfach eine tolle Gemeinschaft gewesen damals. Möchte ich nicht missen, die Zeit.
Wie war das damals, als du die Diagnose bekommen hast? Hast du ja erst noch weitergearbeitet, ne? Wie lange war das?
Weil 2015 war ja die Diagnose und dann habe ich bis Februar 2020 weitergearbeitet. Ende 2019 war eine sehr verrückte Gefühlswelt auch bei mir. Da bin ich 6 Wochen lang in eine psychosomatische Klinik gegangen. Hab versucht, da so ein paar Dinge im Kopf zu sortieren. Da wurde mir auch vieles an die Hand gegeben. Nach diesem Klinikbesuch habe ich es dann nochmal versucht, weiterzuarbeiten. Aber es hat nicht geklappt. Und dieser Tipp, dann am Ende nochmal drüber nachzudenken, aufzuhören zu arbeiten, kam von einer sehr, sehr guten Kollegin. Das war die Anja Meier. Und die kommt nachher bestimmt auch nochmal zu Worte, beziehungsweise würde ich jetzt gerne nochmal erwähnen. Und Anja Meier hat mir gesagt, dass ich doch mal drüber nachdenken sollte, ob es sich vielleicht sinnvoller ist, nicht weiterzuarbeiten. Die Entscheidung ist dann relativ schnell gefallen bei mir, bei meiner Frau und mir, weil wir am Ende gesagt haben, es macht mehr Sinn, nicht weiterzuarbeiten, weil am Ende auch die Konzentration, die Fehlerquote bei der Arbeit doch am Ende, ich will nicht sagen zu hoch war, aber die Gefahr, dass was passiert im Finanzwesen, war sehr, sehr groß und die Chance, dass da Fehler passieren, die wollte ich weiter vermeiden. Und weil die Lebensqualität mit dem Stressfaktor einfach nicht mehr da war, den ich damals in der Bank hatte, haben wir uns entschieden aufzuhören und innerhalb von 4 Wochen, sage ich mal, war das Thema gegessen. Ich habe das kommuniziert in der Bank gegenüber der Bausparkasse, einen sehr, sehr guten Chef gehabt damals, eine sehr, sehr gute Führungsperson, mit sehr viel sozialer Kompetenz und die hat dann auch das alles in die richtigen Wege geleitet. Und dann war das alles sehr, sehr einfach für mich. Haben alle toll für mich gekämpft, dass es relativ schnell zu Ende ging dann. Und am Ende muss ich sagen, war es die richtige Entscheidung, weil die Lebensqualität dadurch wirklich besser wurde.
Ah, toll. Aber wie ist denn das dann, wenn man von so einem Vollzeitjob, wenn du sagst, du warst von 8 bis 8 erreichbar, so gefühlt, dann auf einmal runterfährt?
Ja, natürlich nicht einfach, weil der Tagesablauf, der wurde natürlich ein anderer. Aber da kam schon fast die nächste Aufgabe. Da kam der Tischtennissport zurück in mein Leben. Der hat dazu natürlich zu beigetragen, dass sich vieles, vieles verändert hat. Ja, mein Tag inzwischen füllt. Es war am Anfang so, dass ich, die Jahreszeit wurde damals schon, das war der Februar. Es kam langsam die Wärme durch, will ich mal formulieren. Da bin ich sehr, sehr empfindlich, was das Wetter angeht. Die kalte Jahreszeit ist nicht meine, die dunkle Jahreszeit ist nicht meine. Und ab Februar war es so, ja, dass man schon bald die ersten Sonnenstrahlen wieder gesehen hat, so wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und ich konnte viel draußen Zeit verbringen. Das war ganz, ganz wichtig damals, dass ich bei mir hier zu Hause im Garten was machen konnte. Nicht so viel grübeln konnte und durfte und musste. Das war schon sehr, sehr hilfreich.
Ja, das glaube ich. Es geht ja vielen so, dass man sagt, in der dunklen Jahreszeit ist ja auch physiologisch so, dass unser Körper einfach Licht und Sonne braucht und wenn wir das deutlich weniger haben, dass dann die Stimmung auch schneller mal in den Keller sinkt. Und dann ist natürlich einfacher zum Jahresstart mit so einer Veränderung zu beginnen und dann auf zu neuen Ufern.
So war es, ja.
Lars, ich würde dich gerne nochmal fragen, wie geht ihr in der Familie mit der Erkrankung um? Ist das bei euch oft Thema oder ist das eher Nebensache?
Also wie ich das vorhin schon mal versucht habe zu formulieren, ich bin damit immer sehr offen umgegangen mit dem Thema, aber es ist kein Dauerthema jetzt bei uns aktuell. Kommt immer mal wieder durch, wenn Phasen sind, wo es mir körperlich nicht so gut geht, dann wird schon mal drüber gesprochen. Aber mit meiner Frau und auch gerade mit meinen Kindern, die immer sehr, sehr besorgt sind, führen wir das wirklich sehr offen aus. Wir haben gerade erst vor kurzem mal über die Thematik gesprochen, wie was eventuell werden könnte. So viele Dinge, was passiert mit dem Haus mal. Das war total klasse. Und da sind meine Kinder und meine Frau sehr offen, hören zu. Ich bin nicht immer derjenige, der alles bespricht. Ich mache auch vieles mit mir selber aus. Aber in diesem Fall haben wir wirklich toll miteinander gesprochen und das hilft dann aber auch.
Das braucht man manchmal auch, ne? Genau über Dinge auch sprechen zu können, die schwierig sind. Ich habe heute Morgen noch mit einer Bekannten darüber gesprochen, also auch diese Themen, sowas wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, das sind ja immer so Sachen, die man so gerne vor sich hinschiebt. Aber es ist auch oft so wichtig, einfach Dinge mal ausgesprochen zu haben. Ne? Du hältst gerade einen Ordner in die Kamera, wo es draufsteht. Du hast alles erledigt, ich sehe schon. Das ist sehr gut.
Testament, Generalvollmacht, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht.
Das ist alles schon durch, sehr gut. Ich hänge da noch voll hinten her, ich muss da auch mal ran.
Echt wichtig.
Wenn ich mich recht erinnere, ist deine Mama auch ein wichtiger Mensch für dich, ne? Die zum Teil ja noch auf Turnieren begleitet und mit dabei ist. Ist das immer noch so?
Meine Mama, total toll, was sie alles mitmacht. Ich gehe mal davon aus, dass sie wieder gut geht in den nächsten Tagen oder besser wird wieder. Aber was die alles mitmacht und auch miterleben darf, sage ich auch nochmal, wegen der Erkrankung, da ist sie auch sowas von dankbar. Die war in Österreich dabei, die war bei der Weltmeisterschaft dabei, die war bei den German Open dabei. Cool. Bei jedem Turnier in Eisdruck wieselt sie dazwischen durch die Gegend rum. Und
ach, wie schön.
Total toll. Und sie hat sogar von einer Teilnehmerin im letzten Jahr bei den German Open ein Trikotgeschenk gekriegt.
Wie cool.
Mit Narben drauf und in ihrem Alter.
Ach, wie schön.
Total witzig.
Sie gehört also einfach schon dazu, so richtig zur Parkinson-Community.
Ja, also das kann ich bestätigen, und wenn man so Gespräche führt oder Telefonate führt, am Ende heißt es immer, und grüß Mama. Toll, wie sie das mitmacht, also echt, zieh den Hut vor. Und ganz, ganz viel habe ich mit Sicherheit auch von ihr geerbt, was drumherum ist alles, Organisation, ja. Und ganz tolle Dinge, und ja, bin ich stolz drauf. Nicht nur auf meine Mama, sondern auch auf meinen Papa, der mir das Tischtennisspielen beigebracht hat.
Ah, genau. Das ist das Stichwort, denn jetzt kommen wir mal zum Thema Ping-Pong-Parkinson und den Eisdrup Open. Da wollte ich jetzt auf jeden Fall gerne noch mehr davon wissen. Erzähl uns mal von der abenteuerlichen Geschichte, wie du zum Verein gekommen bist.
Ja, will ich dir gerne erzählen. Und zwar den Namen Anja Meyer habe ich vorhin schon mal erwähnt, eine ehemalige Arbeitskollegin. Da hat sie mir eine Mail geschickt. Da ging es um die Einladung zu einem Tischtennisturnier. Das wäre doch was für dich, hat sie geschrieben in einer Mail. Und sie wusste, dass ich auch früher gespielt habe, im Jugendalter. Diese Mail blieb aber lange, lange bei mir im Briefkasten sozusagen. Ich habe sie nicht geöffnet. Und dann waren wir an der Nordsee wieder und in unserem Wohnwagen. Und im Wohnwagen habe ich dann nachts um 22 Uhr diese Mail dann doch mal geöffnet. Das war dann auf Englisch damals alles. Und habe dann versucht, diese zu übersetzen. Und habe mich dann um 22 Uhr, 2 Stunden vor Anmeldeschluss, zur Weltmeisterschaft in Berlin angemeldet.
Und geil.
Und morgens um 8 Uhr habe ich dann gleich einen Anruf bekommen von Thorsten Bumhus, den damaligen und auch jetzigen ersten Vorsitzenden von Ping Pong Parkinson, mit der Frage, kannst du denn überhaupt Tischtennis spielen? Ich sage, das wird sich zeigen, aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt, denn 38 Jahre lang lagen dazwischen. Und so war ich dann eben im Zirkus dabei. Und in dieser Zeit zwischen der Anmeldung und der ersten Weltmeisterschaft lagen dann 6 Wochen. Und in diesen 6 Wochen habe ich dann trainiert, mich erstmal schlau gemacht. Gibt es denn in Eisdrup überhaupt noch einen Tischtennisverein?
Ja.
Dann ging es los. Ich habe den Christian Kautz getroffen. Der ist der aktuelle und auch damalige Spatenleiter. Den kennen inzwischen auch viele aus der Szene. Hat an vielen Turnieren mich begleitet. Den habe ich gefragt, kannst du mich trainieren? Es sind noch 6 Wochen Zeit, ich muss zu einer Weltmeisterschaft.
So, nach 38 Jahren.
Ja, und ich hätte aber nicht gedacht, dass man tatsächlich noch so viel in sich hat und auch tatsächlich noch Tischtennis spielen kann. Und das ging dann recht gut. Wir waren damals beim Training 3 Leute in Eisdrup. Da waren 2 Trainer und die haben mich dann sozusagen, ja, das war total toll, wie die sich für mich eingesetzt haben. Was dann entstanden ist, das ist einfach genial, denn ich bin ja als Weltmeister zurückgekommen mit der Watzi, die in dem vorigen Podcast von dir gesprochen hat, bin ich ja Weltmeister im Mix geworden.
Genau.
Was dann in Eisdrup geschah, das war einfach, ja, ist nicht mehr nachvollziehbar, denn aus diesen 3 Leuten, die beim Training waren, ist innerhalb von wenigen Wochen 30 Leute geworden, die beim Training waren. Also da haben wir irgendwas wachgerüttelt, was hier wohl geschlummert.
Ah, klasse,
hat
okay.
Einige Zeit lang, und was daraus entstanden ist, wissen ja sicherlich viele. Unter anderem auch das große Tischtennisturnier, was in diesem Jahr zum 3. Mal stattfindet.
Ja.
Nach diesen Weltmeisterschaften war es einfach so, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe in dieser Szene. Tolle Leute dort in Berlin schon kennengelernt und auch in Nordhorn. Und ich wollte dann einfach etwas zurückgeben. Und das ist daraus entstanden. Ich habe es schon häufiger so formuliert, ich habe eine neue Aufgabe bekommen und ich habe eine neue Heimat gefunden. Das ist Ping-Pong-Parkinson für mich.
Ja, das sagt sehr viel aus. Ja, danke schön. Du hast den Verein Ping-Pong-Parkinson ja jetzt seit wirklich vielen Jahren nicht nur begleitet, sondern du hast ihn auch eindrucksvoll mitgeprägt. Inzwischen gibt es ja das legendäre Eistrup Open Turnier in wenigen Wochen schon in der dritten Auflage. Und du hast gerade schon so ein bisschen eingeführt, ne, wie es zu der Idee so kam. Was magst du uns noch erstmal zu dem Turnier erzählen? Worum geht's da?
Zur Entstehung noch ganz kurz. Ich bin von Berlin zurückgekommen. Ich wollte was zurückgeben. Und dann habe ich ja den Christian Krausch, den Trainer und auch unseren ersten Vorsitzenden vom Verein Jürgen Diekhoff gefragt. Ich möchte ganz gerne ein Turnier ausrichten. Bei mir im Garten.
Bei mir im Garten. Was hast du für einen Garten?
ein paar Tische aufstellen und so ein bisschen Spaß haben. Ja. Was weiß ich, so 10, 12 Leute, so war die Idee. Ja. Und das war's dann. Und daraus ist ja dabei entstanden, dass es eigentlich nicht so gut ist, im Garten zu spielen, sondern dass wir das doch in der Halle machen sollten. Und beim ersten Turnier im Jahre 21 war es dann so, dass wir mit 48 Spielern das erste Turnier gespielt haben. Und die Idee dahinter ist einfach für mich gewesen, dass ich auch was zurückgeben wollte. Aber der Hauptpunkt, den ich damit verfolgen möchte, war eigentlich immer, dass wir Betroffene zusammenkommen, dass wir uns austauschen, dass wir uns gegenseitig besser kennenlernen, dass wir die Krankheit vielleicht besser verstehen, wie geht der eine oder der andere damit um. Aber auch die Angehörigen, die wollte ich ganz gerne immer dabei haben, dass die auch die das Gleiche machen wie wir und sie sich kennenlernen, sich austauschen. Und wenn ich sehe, was daraus auch gerade in Eistrup entstanden ist, das ist einfach toll und da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Wege. Es stellt diesen sportlichen Wert vielleicht ein bisschen nach unten. Das haben zwar noch nicht alle ganz verstanden, glaube ich, dass man hier nicht unbedingt Erster werden muss oder ja sein bestes Zustand spielen muss, sondern einfach, dass wir zusammenkommen, dass wir beisammen sind und dann eben entsprechend ja, besser kennenlernen. Das ist das A und O. Dafür steht Eistrup. Ich glaube, das ist jetzt, wie gesagt, schon ganz gut angekommen, auch weil ich gesehen habe, im ersten Jahr mit 48 Spielern fast keine Begleitung dabei gewesen. Im zweiten Jahr waren 72 Teilnehmer da. Da waren so um die 30 Begleitpersonen dabei. Und in diesem Jahr haben wir 90 Teilnehmer und kommen über 50 Begleitpersonen mit. Das heißt, auch die haben schon gesehen und gemerkt, da ist was, wo wir uns austauschen können. Da kann man sich wohlfühlen. Der eine oder andere hat es auch schon formuliert, wenn man bei euch in die Halle kommt, dann heißt es, ich bin zu Hause.
Ach, Wahnsinn.
Und dieses Gefühl wollen wir hier auch weiterhin vermitteln. Ich hoffe, das gelingt uns in diesem Jahr das dritte Mal. Wir sind jedenfalls meines Erachtens gut vorbereitet und könnten auch morgen schon starten, aber...
Also ich habe schon so viel gehört von Eistrup. Ich war noch nie dabei. Ich bin dieses Jahr das erste Mal dabei. Ich freue mich total. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich habe schon unendlich viel Gutes gehört und ganz viel Begeisterung und Videos gesehen und dachte mal, wie macht der Lars das da eigentlich, dass es so toll wird? So wie ich dich kenne, hast du schon alles geplant. Du sagst ja, wir könnten morgen schon starten, weil du eigentlich schon komplett durchgeplant bist. Das kannst du wirklich grandios, glaube ich, Sachen organisieren und planen und Menschen für deine Idee gewinnen. Was liegt dir bei der Organisation des Turniers besonders am Herzen?
Zum einen ist es so, dass ja natürlich wieder viele, viele Menschen zusammenkommen. Einige kennen sich ja noch nicht und dass sich die Menschen hier in Eistrup wohlfühlen. Das ist das Allerwichtigste für mich und dafür tue ich alles und versuche auch wirklich auf jeden Einzelnen einzugehen. Also mir im Vorfeld auch schon Gedanken zu machen, zum Beispiel bei der Einteilung der Mannschaften. Ich behaupte einfach, die 90 Spieler, die kommen, die kenne ich alle.
Ja, das ist ja auch schon eine Kunst, alle zu kennen, 90 Leute auf dem Schirm zu haben.
Ich weiß, wie sie spielen, oder ich meine, sie einschätzen zu können, wie sie spielen. Kennt vielleicht auch so ein bisschen den Typ Mensch, der da kommt und die versuche ich dann irgendwie zusammenzupacken. Denn in Eistrup werden wir mit diesen 90 Leuten, werden wir 30 Mannschaften bilden. Und in jeder Mannschaft sind drei Menschen. Und diese drei Menschen versuche ich schon so zusammenzupacken, dass die auch wirklich zusammenpassen.
Ja.
Und das ist uns und mir bei den letzten beiden Turnieren, glaube ich, ganz gut gelungen. Und das versuchen wir jetzt wieder fortzuführen, damit ein wirklich tolles Fest in Eistrup entsteht. Denn wir sagen immer, kommt nach Eistrup, wir wollen mit euch feiern, wir wollen euch feiern und feiert euch selber. Alle 4 Tage einfach mal alles vergessen.
Ja. Ja, 4 Tage so ein großes Turnier mit 90 Teilnehmenden und über 50 Begleitpersonen zu organisieren, macht man ja auch nicht so mal eben. Ich weiß, dass du da ganz viel Unterstützung auch hast. Wie schaffst du es da, so viele Helfer, Förderer, Unterstützer zu gewinnen? Eistrup ist ja jetzt, vielleicht für alle, die gar nicht wissen, wo Eistrup liegt, obwohl ich weiß gar nicht, wie man das nicht mehr wissen kann. Das ist in der Nähe von Bremen, ne? Ist ja doch eher ein kleines Örtchen. Wie schaffst du das, so eine Manpower da zu organisieren? Gibt es da ein Geheimrezept?
Ja. Das Geheimrezept, das sind meine Eltern gewesen. Mein Vater und meine Mutter waren schon immer sehr aktiv im Sportverein, im Ort. Der Name Rokita ist da durchaus ein Begriff. Und ich selber bin jetzt 58 und ich bin aus dem Ort nicht rausgekommen. Ich sage immer, ich bin Landei, aber hier fühle ich mich wohl. Mein Name Lars ist durchaus ein Begriff in der einen oder anderen Ecke hier in Eistrup. Da ist es mir sehr, sehr leicht gefallen, den einen oder anderen anzusprechen, bei den ersten Turnieren zumindest, zu fragen, kannst du was machen, willst du was machen, kannst du helfen, kannst du was spenden? Und das hat dann einfach so eine Selbstständigkeit entwickelt, dass es ja manchmal nur noch heißt, wann und wie viel brauchst du? Und, wann und wo muss ich sein? Und das ist einfach überragend. Also, und einer der Parkinson-Erkrankten, das war der Jens Greve. Der hatte meiner Mutter im Dezember zu ihrem 87. Geburtstag gratuliert und hat ein Video geschickt und hat da gesagt, dass meine Mama eigentlich der Grundstein des Eistrup-Turniers ist. Mit dieser Herzlichkeit und dieser Wärme, die sie ausstrahlt, dass sie das auf mich verlagert hat und das spiegelt sich anscheinend wohl auch beim Turnier wieder. Darum ist es einfach gewesen, viele Menschen dafür zu begeistern. Und wenn ich da einmal anfange zu erzählen über das Turnier, dann bin ich in meinem Element und dann anscheinend fange ich irgendwelche Leute damit ein. Viele haben schon gesagt, ich bin Menschenfänger.
Im positiven Sinne.
Im positiven Sinne. Ja, die springen einfach auf das Pferd alle rauf und wollen alle da dabei sein. Es wird schon gefragt, wann kommen die Helferlisten raus? Nicht, dass ich da nicht mehr mitmachen kann. Und
oh, das ist ja toll.
Also richtig, richtig toll. Und
ja.
Es macht einfach Spaß, das Ganze zu organisieren und ich freue mich schon auf die Tage, die wir hier zusammen sind. Zum ersten Mal sind es 4 Tage. Ist natürlich auch immer so eine Geschichte, macht man zu viel, macht man zu wenig. Und darum haben wir uns bei diesem Turnier zumindest entschieden, es auch nur alle 2 Jahre zu machen, um die Helfer nicht zu verbrennen, die Sponsoren nicht oft zu belästigen. Einfach toll, was hier passiert.
Ja, auch ein bisschen Raum dazwischen zu lassen, das so nachwirken zu lassen, ne? Und vielleicht dann auch wieder genug Vorbereitungszeit zu haben. Du hast ja auch namhafte Sponsoren, du hast einen großartigen Schirmherrn für die Veranstaltung gefunden. Immer wenn ich Nachrichten bekomme, denke ich mal, das gibt's doch gar nicht. Wen hat Lars denn jetzt noch alles organisiert? Du kommst ja aus dem Finanzbereich, du hast also Ahnung von Finanzen und hast vielleicht auch gute Kontakte zu Menschen oder weißt, wie man auch so eine Sache auf die Beine stellt. Also großartig.
Gestern hat ein Sponsor angerufen, der wollte... Ich glaube, der wollte absagen.
Hat er wahrscheinlich nicht mehr am Ende.
Und dann habe ich gesagt, Lars, jetzt musst du kämpfen. Jetzt habe ich dann alles ausgepackt und am Ende hieß es dann, 50% der Kosten übernehmen wir.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und dann sagte die Dame am Telefon auch, ich fange hier gleich an zu weinen, sagt sie. Also habe ich es wohl gepackt und hat sich total gefreut mit dem ganzen... Also einfach herrlich ist das. Einfach herrlich, Katrin. Es ist sehr schön.
Ja, sehr schön. Lars, bei einer Sportlerwahl wurdest du mal nominiert und hast einen überragenden 2. Platz gemacht. Kannst du davon noch was erzählen?
Ja, das war erstmal eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Aber im Vorfeld fand ich sogar überragend, dass der Kreisvorstand entschieden hat, dass sie mich als Parkinson-erkrankten Spieler, der, ja, ich will nicht sagen, gut spielt, der Tischtennis spielen kann, dass der nominiert wird. Das fand ich einfach überragend. Und ich glaube, das spielt auch so ein bisschen das Turnier Eistrup mit rein, was der Kreisvorstand ja auch mitbekommen hat. Und was sich daraus ergeben hat im gesamten Kreis. Pinkpop Parkinson ist ein Begriff, also das kennen inzwischen in dieser Gegend, ich will sagen fast alle, aber es kennen viele. Und darauf aufbauen hat dann der Kreis gesagt, wir wollen dich gerne nur nominieren, weil du so aktiv bist. Dann war es natürlich überraschend für mich, dass ich dann auch noch als 2. abgeschnitten habe. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Und es war aber ein schönes Gefühl, da oben zu stehen. Und dann auch gleich wieder weiter zu kämpfen für Dinge, die man da in der Öffentlichkeit anbringen kann, wie kommt vom Sofa, es ist gut, Tischtennis zu spielen, es ist gut gegen Parkinson. Und natürlich daneben, ich nutze mir auch jede Chance, ein Gespräch zu suchen und um dann Sponsoren zu finden für solche Gelegenheiten.
Genau. Was du wirklich geprägt hast in den letzten Jahren, ist ja dieser Ausspruch oder diese zwei Worte Diagnose-Tischtennis. Da müssen wir noch mal kurz drüber reden, weil als ich das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, das wusste ich gar nicht, dass das aus einem Versehen entstanden ist, dieser Begriff Diagnose-Tischtennis. Heute spricht eigentlich jeder davon. Erzähl mal, wie das dazu kam.
Ja, erste Turnier 2021 in Eisdruck, eine Marketingfirma, die ich gefragt habe, ob sie uns unterstützen können zum Turnier. Guten Kontakt gehabt mit dem Chef und der dann aber auch gleichzeitig angeboten, dass seine Marketingfirma uns bis zum Turnierende kostenfrei zur Verfügung steht.
Mhm. Ah, cool.
Und einen Tag haben wir dann ein Werbevideo gedreht und da musste ich dann immer Sätze sagen, wie zum Beispiel, mein Name ist Lars Kitter, damals war ich 55, komme aus Eisdorf und ich habe seit 2015 die Diagnose Parkinson. Und ich weiß nicht, ob ich den Satz gesagt habe und irgendwann hieß es, Diagnose Tischtennis. Und da war dann der Lacher groß und da war ein neues geflügeltes Wort entstanden. Diagnose Tischtennis. Ja. Und ja. Das sagte mir jetzt neulich auch nochmal ein Arzt. Diagnose ist ja meistens nichts Schönes, aber in Verbindung mit Tischtennis ist es einfach überragend.
Ja, und ich finde, das macht auch so viel, also dass wir vielleicht auch wirklich den Parkinson mal, wenn wir Tischtennis spielen, in den Hintergrund rücken lassen können, dann spielen wir an erster Stelle Tischtennis. Und bei vielen ist es ja inzwischen schon so, dass man fast sagen kann, es ist eine Diagnose, man muss die ja fast schon weghalten vom Tischtennistisch, weil die bei jeder Gelegenheit Tischtennis spielen.
Ja.
Von daher ist es auf jeden Fall was Positives und ja, ich danke dir für diesen schönen Spruch, der jetzt in aller Munde ist. Super. Lars, du bist ja jemand, der super, super aktiv ist. Letztens meinte noch irgendjemand zu mir, ach, Katrin, du machst aber viel. Sag ich, da gibt's noch ganz andere. Lars Rokita, der ist den ganzen Tag nur am Arbeiten, Tag und Nacht. Und da haben wir drüber gesprochen. Du sagtest, nee, so viel mache ich gar nicht. Aber ich weiß, du machst sehr, sehr viel, Lars. Und du hast auch immer einen Blick auf ganz viele Menschen. Du guckst immer, wie du alle mit ins Boot nimmst, wie du was Gutes für andere tun kannst. Wie schaffst du es denn, gut für dich zu sorgen und auf deine Grenzen zu achten? Du runzelst die Nase, ich sehe es.
Ist keine Stärke von mir.
Ja.
Ich lasse die Frage mal im Raum bestehen. In dieser Frage steckt da viel Potenzial für mich.
Okay. Ja, vielleicht hat ja der ein oder andere Zuhörer eine Idee dazu, wie man Lars dabei unterstützen kann. Das ist ja immer ein Thema für uns alle eigentlich. Ne? Ich bin ja da genauso. Ich mache auch sehr, sehr viel, weil ich es einfach gerne und aus Leidenschaft mache. Aber immer zu gucken, dass wir da nicht zu schnell ausbrennen und irgendwie auf unsere Grenzen achten. Okay, dann arbeiten wir da zusammen dran. Wir machen eine Gruppe auf.
Eine Gruppe, ja, eine Katrin.
Ein Arbeitskreis.
Ja.
Gut für uns sorgen. Wir kommen jetzt so langsam mal zum Ende und da habe ich noch so drei Fragen bei mir auf der Agenda. Ja, eine finde ich auch immer noch mal ganz wichtig, gerade für auch Menschen, die schon lange und auch schwerer betroffen sind von Parkinson, als wir das vielleicht sind. Wir haben ja alle auch unsere Tage, wo wir manchmal wirklich hadern und wo wir auch das Gefühl haben, oh, heute geht's irgendwie gar nicht. Was hilft dir an so einem schlechten Tag morgens trotzdem aufzustehen?
Dankbar zu sein, dass es mir immer noch gut geht. Mhm. Das sage ich mir jeden Morgen, auch wenn es manchmal schwerfällt, dann aus dem Bett zu steigen. Ich bin trotzdem dankbar, dass es mir immer noch gut geht nach 10 Jahren, denn es gibt ja auch andere Beispiele, denen es dann nicht mehr so gut geht. Aber ich bin nach wie vor dankbar, dass es so gut ist und dass ich nach wie vor eigentlich noch fast alles machen kann. Die Dankbarkeit steht ganz groß oben drüber, Katrin, ganz groß.
Ja, und die kann uns echt helfen, ne, in solchen Momenten. Dann nochmal das Wesentliche wieder zu sehen. Ne? Nicht das, was man nicht kann, sondern das, was wir einfach können und wofür wir da sind. Ja.
Das ist so. Es ist jeden Morgen schwer, ja, bei mir in Gang zu kommen. Selbst die Socken anzuziehen, das fällt mir schon jeden Morgen schwer. Und meine Frau sagte mir neulich nochmal, lass dich doch helfen. Ich sage, nein, das mache ich selber. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber da kämpfe ich dann eben wieder, dass ich das noch kann. Das finde ich gut.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt in diesem Jahr tatsächlich 10 Jahre Leben mit Parkinson. Feiert man 10 Jahre Parkinson? Ich frage einfach mal so.
Also vielleicht zwei Hinweise dazu. Ich würde erstmal nein sagen, dass man es nicht feiert, weil die Krankheit ist ja nicht schön, das wissen wir beide ja nun zugute. Aber ich würde ja sagen, wenn ich die ganzen Nebengeräusche höre und mitbekomme, was habe ich in diesen 10 Jahren alles erlebt, wen habe ich getroffen, wen durfte ich kennenlernen, was für Gespräche habe ich geführt, und es ist in meinen Augen nicht selbstverständlich, in diesem Alter, sei einfach mal mit 58, dieses Jahr werde ich 59, noch sagen zu können, man gewinnt oder findet neue Freunde. Ja. Und das finde ich ist eine große Dankbarkeit wieder, die ich wieder geben möchte an alle, die ich da in diesem Zusammenhang kennengelernt habe. Ist einfach überragend, mit Ping-Pong Parkinson da diese Freude ausleben zu dürfen. Deswegen sage ich, feiern nicht, aber alles, was drumherum ist.
Ja, also bei Ping-Pong Parkinson kommt man einfach an Lars Rokita nicht vorbei. Ne? Ich finde ja, was das Bemerkenswerte ist bei dir, du bist jemand, der eben seine eigene Person nicht in den Vordergrund stellt, sondern die Sache. Und das ist nicht immer einfach. Ich finde es aber genauso wichtig, das auch nochmal zu betonen, was du alles machst und was du alles leistest im Hintergrund und auch im Vordergrund, um wirklich für die Menschen einfach einen Gewinn zu bringen und neue Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das ist ja so wichtig, dass dieses Thema Tischtennis und Parkinson auch nochmal mehr nach vorne kommt. Und da trägst du natürlich einen Riesenteil zu bei. So, bevor wir jetzt zu der letzten Lobhudelei kommen, noch die Abschiedsfrage, die müssen wir noch machen. Lars, was magst du den Menschen, die hier zuhören, noch mit auf den Weg geben?
Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Es lohnt sich zu kämpfen. Und ich kann nur jeden animieren, der hier vielleicht zuhört beim Podcast. Komm vom Sofa, vielleicht auch sogar in die Halle zum Tischtennis spielen. Es lohnt sich zu kämpfen. Wer es einmal sehen möchte, dass es sich wirklich lohnt, dabei zu sein, der kann gerne am 3. Mai nach Eistrup kommen, in die Turnhalle bei der Schule. Vielleicht sogar pünktlich um 10 Uhr da ist, denn um 10 Uhr ist der Moment, ist mein Moment. Da werde ich schon wieder fast emotional jetzt.
Ja.
Um 10 Uhr ist die Eröffnung des Hauptturniers. Da darf ich alle 90 Spieler einzeln vorstellen. Die laufen alle einzeln in die Halle rein und,
wow.
Und die Halle bebt.
Wow, echt schön.
Ja, tolles Gefühl.
Ja, sehr schön. Ich bin so gespannt.
Ja.
Sehr schön, ich freue mich drauf.
Darf es auch sein. Ich freue mich auch drauf und vor allem, weil wir für dich ja auch speziell noch ein kleines Zeitfenster geschaffen haben. Dankeschön, das sage ich dir jetzt schon mal, aber auch schön, dass du dich bereit erklärst, beim Turnier dieses kleine Zeitfenster für dich zu nutzen und auch für mich zu nutzen, dass wir dich so ein bisschen vorstellen dürfen.
Ja, vielen Dank, ich freue mich drauf. Fühle mich sehr geehrt, tatsächlich. Ja.
Lass dich überraschen, wir haben ein bisschen was vorbereitet für dich.
Oh Mann, sehr schön. Ach Lars, ich danke dir für dieses schöne Gespräch am frühen Morgen. Ich weiß, du hast jetzt noch einiges zu tun. Ich möchte dir einfach nochmal von ganzem Herzen danken dafür, dass du so viele tolle Impulse setzt, so viele Menschen bewegst, in Bewegung bringst. Und genau, ich möchte dir einfach nochmal ganz persönlich mitgeben, pass gut auf dich auf. Wir brauchen dich, deine Familie braucht dich. Achte auf dich.
Danke. Also, danke dir, Katrin. Vielen Dank fürs Gespräch.
Alles Liebe. Bis bald. Bis bald in Eistrup. Ja, bei Lars Worten spürt man richtig, wie viel Freude es ihm macht, andere Menschen glücklich zu sehen und selbst einen Anteil daran zu haben. Wie heißt es doch so schön, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und Dankbarkeit, so wie Lars es ausdrückt, die kann uns helfen, auch schwierige Tage zu überstehen. Manchmal müssen wir gar nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Es reicht, dass wir heute einen Schritt vor den anderen setzen oder auch einfach mal eine Pause einlegen. Das schöne Frühlingswetter lädt direkt dazu ein, mal für ein paar Minuten mit dem Gesicht in der Sonne zu verweilen. Und das wünsche ich dir heute an diesem wunderschönen Sonntag. Sonne im Gesicht und Sonne im Herzen. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.